In unserer Predigtreihe Christus im Alten Testament wollen wir heute eine sehr ungewöhnliche Prophetie über Jesus betrachten, den Propheten Jona. So, stellen wir mal vorne hin. Das Buch Jona ist ein besonderes prophetisches Buch im Alten Testament. Es sind zwei Dinge, die den Propheten Jona von allen Propheten unterscheiden und herausheben. Erstens, Gott tut mit Jona etwas Einzigartiges. Er schickt einen jüdischen Propheten an ein heidnisches Volk. Hat er bisher nie gemacht, das einzige Mal. Und das Zweite ist, es geht weniger um seine Botschaft, die er predigt, als vielmehr um seine Person und seine persönliche Erfahrung mit dem Gott Israels, wodurch er auf Jesus hinweist. Und deshalb ist Jona eine herausragende Prophetie in unserer Bibel. Denn die Person Jonas ist ein Bild für den Herrn Jesus und das Evangelium der Gnade. Im ersten Teil der Predigt möchte ich erläutern, was dieses Zeichen Jonas denn bedeutet, von dem wir in der Schriftlesung in den Evangelien gehört haben. Und im zweiten Teil betrachten wir dann den Predigttext in Jona Kapitel 2, das Gebet Jonas im Bauch des Fisches. Zunächst Jonas Sendung als ein Zeichen. Gott sendet Jona nach Ninive in Assyrien. Und das geschah während der Herrschaft des mächtigsten Herrschers des Nordreiches in Israel, Jerobeam II. Jona war ein Zeitgenosse von Amos und Hosea. Es besteht kein Zweifel, dass Jona eine historische Person ist. Es ist nicht nur irgendeine allegorische Geschichte oder gar eine Fiktion. Es ist ein persönlicher Erlebnis- und Tatsachenbericht. Die Geschichte enthält ein Wunder. Jona überlebt einen Sturm im Bauch eines Fisches. Da wir einen allmächtigen Gott haben, ist es für uns kein Problem, an solche Wunder zu glauben. Und der größte Zeuge für die Echtheit dieses Berichts ist natürlich der Herr Jesus selber, wie wir gehört haben, in Matthäus 16. Warum sendet Gott also einen jüdischen Propheten an eine heidnische Nation? Sehr ungewöhnlich. Zur Zeit des Alten Testamentes, im Alten Bund, handelt Gott nur mit seinem erwählten Volk Israel. Es hat ihm einen Heils- und Segensweg gegeben. Das ist der Gesetzesbund vom Sinai. Die Nationen waren davon ausgeschlossen, von diesem göttlichen Heilsplan. Außer, dass sie sich hätten Israel anschließen können, natürlich, als Proselyten. Und hier sehen wir etwas von Gottes Gnade, hier im Alten Testament schon. Und das ist einmalig. Gott tut hier etwas in seiner Gnade, was noch nie vorher da gewesen ist. Und dies weist zeichenhaft schon auf Jesus hin und auf sein Erlösungswerk. Und weiterhin ist diese Begebenheit auch schon ein Hinweis auf das Evangelium der Gnade im Neuen Testament an alle Völker. Jona ist also ein prophetisches Symbol für Gottes Heilshandeln mit Israel und den Nationen. Es gibt vier prophetische Aspekte in Jonas Sendung. Der erste prophetische Aspekt. Jona, ein Bild für das ungläubige Israel. Das Buch Jona wird von den Juden am Yom Kippur gelesen. Das ist das große Versöhnungsfest, ein Feiertag mit viel Gebet und Fasten. Und die Juden sagen, Jona, das sind wir, die Juden. Sie verstehen sich selber so. Warum? Jona wurde berufen, der heidnischen Stadt Ninive Gericht zu predigen. Aber er floh vor diesem Auftrag per Schiff in genau die entgegengesetzte Richtung. Und das ist eine Parallele zum Volk Israel. Sie wurden von Gott berufen, ein Zeugnis zu sein gegenüber den Nationen, von dem lebendigen Gott, dem sie dienten. Aber in ihrem Ungehorsam ihm gegenüber und in ihrem Nationalstolz stellten sie sich Gottes Absichten entgegen und fielen von ihm ab in die Abgötterei. Und daran gedenken die Juden im Yom Kippur. Die Folge von Jonas Flucht war ein verheerender Sturm. Und ebenso brachen Stürme des Unglücks über das jüdische Volk herein. Als Folge ihres Ungehorsams und ihres Abfalls vom lebendigen Gott. Und auf dem Schiff wird Jona zur Rede gestellt von den heidnischen Seeleuten. Und er leugnet ihnen gegenüber nicht den Glauben an seinen Gott. Er leugnet auch nicht seinen Ungehorsam ihm gegenüber. Er bekennt sich dazu. Auch da gibt es eine Parallele zu Israel. Die Juden blieben in der Zerstreuung, in allen Bedrängnissen, immer ihrer Volkszugehörigkeit treu und ihrem Glauben an ihren Gott. Sie haben sich nie integriert in heidnische Nationen. Vielleicht haben es manche versucht, aber es hat nie geklappt. Jona wird also von den Seeleuten dann auf seine ausdrückliche Bitte hin ins Meer geworfen, weil er sich als Ursache des Unglücks sieht. Und ebenso hat Gott Israel ins Meer geworfen. Ja, das Meer steht oft für die Völkerwelt. Sie wurden vertrieben aus ihrem Land in alle Welt, in alle heidnischen Nationen. Sie waren keine eigene Nation mehr. Sie sind als Heilsvolk von Gott beiseite gesetzt worden. Und so stürzte Jona ins Meer. Und der Sturm hörte auf mit einem Schlag. Und was passiert? Die heidnischen Seeleute fangen an, dem Gott Israels, Yahweh, zu opfern. Weil sie sehen, das ist der wahre Gott, der Jona dient. Das stimmt, was der gesagt hat. Und hier sehen wir auch eine heilsgeschichtliche Parallele auf die Zeit der Gemeinde, die wir heute haben. Menschen aus allen Völkern bekehren sich heute zum Herrn Jesus. Während Israel beiseite gesetzt ist als Heilsvolk, kann man am Jona sehr schön gleichnishaft nachvollziehen. Und das steht in Römer 11, Vers 11. Durch den Fall der Juden ist den Nationen das Heil geworden. Jona befand sich dann im Bauch des Fisches. Gott hat ihn errettet vor dem Ertrinken. Ebenso hat Gott Israel in der Zerstreuung bewahrt, als sie keine Nation mehr waren. So wie der Jona dann im Fisch ein Fremdkörper war in seinem Bauch, so waren die Juden auch immer ein Fremdkörper in den Nationen. Keiner wollte sie haben. Die waren ständig übergriffen und Verfolgungen ausgesetzt, wurden vom einen Land ins andere gejagt. Ja, sie waren von Gott beiseite gesetzt, aber nicht endgültig verworfen. Und so stellt der Prophet Jona mit seinem Leben eine Prophetie auf Israel dar. Und wenn wir das Alte Testament so lesen, im Licht des Neuen Testaments, dann erkennen wir darin solche Herrlichkeiten Gottes und Jesu Christi. Es gibt Christen, die das Alte Testament verachten und meinen, das hätte für uns keine Bedeutung mehr. Sie tun mir leid, weil sie solche Herrlichkeiten des Herrn Jesus nicht erkennen können. Und wir dürfen zur Anbetung kommen Gottes und seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit seines Sohnes Jesus, der sich hier im Alten Testament schon so verherrlicht hat. Der zweite prophetische Aspekt. Jona, das Zeichen für Christus. Wir haben es gehört in der Schriftlesung. Die Pharisäer fordern von Jesus ein Zeichen. Er soll sich ausweisen, dass er der Messias ist, der Gesandte Gottes. Und dann redet er vom Zeichen Jonas zweimal im Matthäusevangelium. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also Jona befand sich im Bauch des Fisches 3 Tage, 3 Nächte. Und das ist genau die Zeit, die Jesus im Grab lag. Also Jonas Erlebnis versinnbildlicht hier Tod, die Grablegung und die Auferstehung des Herrn Jesus. Und das teilt Jesus jetzt den Pharisäern mit in dieser etwas verschlüsselten Form. Warum das? Und warum ist das ein Zeichen für die ungläubigen, zeichenfordernden Pharisäer? Was ist die Absicht Jesu dahinter? Er redet zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Das waren nicht irgendwelche Leute, das waren die Gebildeten, die Theologen, kann man sagen, ja, die Bescheid wissen müssen über die Bibel, die studiert haben. Jesus sagt zu ihnen, lest doch mal in eurer Bibel nach und forscht mal nach beim Propheten Jona. Denkt mal drüber nach, was ich euch gesagt habe. Mit der Absicht, dass sie in der Geschichte dieses Propheten den Messias erkennen. Das hat er ihnen mitgegeben, als Aufgabe. Und diese 3 Tage und 3 Nächte, die sind ein Symbol auf Jesus selbst. Und den Schlüssel zum Verständnis hat Jesus Christus selber gegeben. Und mit diesem Schlüssel dürfen wir nachforschen und verstehen, wer Jesus ist. Aber diese frommen Juden, damals wie heute auch noch, waren so verblendet von ihrer jüdischen Tradition und ihrer jüdischen Gelehrsamkeit, dass sie eine Decke vor ihren Augen hatten. Sie haben ihre Bibel offenbar nicht mehr gelesen, vor lauter Gesetzesfrömmigkeit und traditionellem religiösem Eifer. Und das ist auch heute noch so. Das hat ein gläubiger Rabbi bestätigt, dass in den Torah-Schulen die Propheten nicht gelesen werden. Nur die Torah, 5 Bücher Mose. Wenn sie wirklich die Propheten auch lesen würden, mit einem offenen Herzen, also ich bin mir sicher, würden viele zum Glauben kommen. Nun also mit dieser Aussage, mit diesem Zeichen, was Jesus ihnen gibt, sagt er ja die Zukunft voraus, nämlich seinen Tod und seine Auferstehung. Und dieses Zeichen, das ist dann erfüllt, wenn es geschehen sein würde. Und spätestens dann hätten sie erkennen müssen, wer Jesus ist. Und im 2. Abschnitt in Lukas 11 hält Jesus ihnen ihre Unbußfertigkeit vor. Er sagt, die Heiden in Ninive, die haben Buße getan, als Jona zu ihnen gepredigt hat, im Gegensatz zu euch. Jonas Gerichtsbotschaft, das war ein Zeichen für diese gottlosen Heiden. Und hier ist mehr als Jona, nämlich der Messias selber und nicht nur seinen Schatten auf ihn, wie der Prophet Jona. Und er sagt ihnen, und die Heiden, die werden euch mal verurteilen im Gericht. Warum? Die waren völlig unwissend. Die haben ihren Götzen gedient. Die wussten nichts vom lebendigen Gott. Aber die haben sich bekehrt auf diese bloße Gerichtsandrohung Jonas hin. Und ihr Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr habt die göttliche Offenbarung. Ihr wisst alles. Ihr wisst viel mehr als die. Aber trotzdem wollt ihr nicht auf mich hören. Ihr habt keine Ausrede im letzten Gericht. Angesichts der Umkehr von diesen unwissenden Heiden. Und so wird Jona auch zu einem Zeichen für diese ungläubigen Juden. Jona hat die Heiden zur Buße gerufen. Ebenso Johannes der Täufer. Und so ist Jona auch mit seinem Bußruf ein Zeichen auf Jesus hin. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn heute? Heute sitzen viele Menschen in der Gemeinde, die hören alles über die Bibel, über Gott, die wissen alles, aber gehorchen sie auch, folgen sie auch Jesus nach. Wissen reicht nicht. Es muss zur Umkehr kommen, zur Nachfolge, zum Gehorsam. Der 3. prophetische Aspekt. Jona, ein Bild für die Bekehrung Israels. Jona hat sich geweigert, nach Ninive zu gehen, das Gericht zu predigen. Auch da gibt es eine Parallele zu Israel. Genauso hat sich Israel verhalten. Sie haben sich geweigert, ein Zeugnis für die Heiden zu sein, indem sie Gott gehorcht haben, seinen Geboten gehorcht. Sie sind ins Heidentum abgefallen. Jonas rebellisches Verhalten zog dann das Gericht Gottes nach sich. Er landete für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches. Es muss ein schrecklicher, todesähnlicher Zustand gewesen sein. Kann man sich kaum vorstellen. Aber da drin, im Bauch des Fisches, da kehrte Jona um von seiner Rebellion gegen Gott. Er versprach Gott, seinen Auftrag auszuführen, wenn er ihn errettet. Wir sehen an Jona, Gottes Gericht war eine Strafe. Ja, es war eine Strafe für den Ungehorsam. Aber nicht nur eine Strafe, es war auch gleichzeitig eine Züchtigung, eine Zurechtbringung. Gott wollte Jona nicht vernichten, er wollte ihn zurückbringen zum Gehorsam, zurück auf den Weg des Gehorsams Gott gegenüber, eine Zurechtbringung. Und das ist so schön zu sehen, Gott kommt mit diesem rebellischen Propheten zu seinem Ziel. Obwohl er gar nicht will, obwohl er widerstrebt, sehen wir Gottes Souveränität, seine Allmacht und auch gleichzeitig seine Liebe, wie er mit verstockten, rebellischen Menschen handelt. Gott scheitert niemals an unserer Schwachheit, auch nicht an unserem Widerstreben. Er kommt zu seinem Ziel, auch mit jedem Einzelnen von uns. Und das dürfen wir wissen. Auch wenn es durch schwere Zeiten geht. Gott errettet schließlich den Jona aus dem Fisch. Er spuckt ihn an Land. Und da sehen wir auch wieder eine Parallele zu Israel. Israel lief von Gott weg. Es wurde vertrieben aus seinem Land. Und jetzt kehrt es wieder zurück. Es gab zwei Rückkehren in der Geschichte. Die erste nach der babylonischen Gefangenschaft und die zweite heute in unseren Tagen. Nachdem Jerusalem im Jahr 70 zerstört wurde. Und heute kehren die Juden zurück in den neuen Staat Israel. Es kommt mir so vor, als würden die Nationen die Juden wieder ausspeien in ihr Land. Israel ist heute der Ort, wo die meisten Juden in der Welt leben. Früher waren es die USA. Ich habe da ein paar Zahlen aus der jüdischen Allgemeinen Online vom 30.06.2015. Und da war zu lesen, es gibt 14,2 Millionen Juden weltweit. In Israel leben 6,1 Millionen und in den USA 5,7 Millionen. Also immer noch die meisten außerhalb Israels. Und der Rest ist verteilt auf Frankreich, Kanada, Großbritannien, Russland etc. Und wir können beobachten, dass wir heute eine rasante Zunahme der Auswanderungsbewegungen haben, auch aus Europa. Wir finden einen wachsenden Antisemitismus wieder in Europa. Trotz Holocaust und nie wieder und so weiter. Vor allem auch befeuert durch zugewanderte Moslems. Die Juden fühlen sich zunehmend in Europa nicht mehr sicher. Wer hätte das gedacht? Was allerdings noch aussteht, das ist die Bekehrung Israels zu ihrem Messias und ihrem Erlöser Jesus Christus. Auch das wird uns in der neutestamentlichen Prophetie von Paulus vorausgesagt. In Römer 11, 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wenn der Erlöser kommt und die Gottlosigkeit von Israel abwenden wird. Das Erleben Jonas symbolisiert also den Weg des ganzen jüdischen Volkes. Können wir daran erkennen. Wir können Gott darüber anbeten, ja, dass er das schon in dieser Form dargestellt hat. Durch seinen Knecht Jona im Alten Testament. Der vierte prophetische Aspekt. Jona, ein Bild für das Evangelium der Gnade. Jona wird also errettet aus dem Bauch des Fisches. Er macht sich dann auf nach Ninive. Er predigt dort Gottes Gerichtswarnung an Ninive. Die Botschaft besteht aus einem Satz. In 40 Tagen wird Ninive zerstört. Punkt. Das ist die Botschaft. Da fragt man sich, ja, da keine Aufforderung zur Umkehr oder Angebot der Gnade, dass Gott sagt, also wenn ihr jetzt umkehrt und an den Gott Israel glaubt, dann werde ich euch nicht zerstören. Wird Gott immer zu Israel gepredigt, hat sie immer gewarnt. Nichts dergleichen. Und ich denke, das zeigt Gottes absoluten, bedingungslosen Zorn über die Sünde des Menschen. Wir sind nicht kleine Sünderlein, gute Menschen, die halt so ein paar kleine Macken haben und so. Nein, sondern der Sünde sollt ist der Tod. Das sehen wir hier ganz deutlich, dieser Gerichtsbotschaft an Ninive. Und das verlangt die Gerechtigkeit Gottes. Nehmen wir das noch ernst. Und bei Jona in Ninive, da geschieht etwas Unvorstellbares. Die Heiden kehren um, aufgrund dieser Botschaft. Gott vergibt der Stadt, vernichtet sie nicht. Und da frage ich mich, ja, warum vergibt Gott? Kann Gott einfach so vergeben? Weil sie umkehren, weil sie Reue zeigen, weil es ihnen leid tut. Und hier sehen wir Gottes Liebe zum Sünder und seine große Gnade. Was ist denn vorangegangen, dieser Predigt Jonas? Es ist ein Gericht vorangegangen. Ja, die Strafe Jonas für seinen Ungehorsam, für seine Rebellion, für seine Sünde. Und wenn wir jetzt noch vor Augen haben, dass der Jona eigentlich Christus darstellt, in Tod und Auferstehung, dann sehen wir hier die stellvertretende Strafe Jesu für die Sünde der Welt. Das ist nicht wunderbar. So haben wir das Evangelium der Gnade schon im Buch Jona. Hier ist die Gnade. Und warum vergibt Gott jetzt Ninive? Und hier sehen wir, Gott vergibt uns aufgrund des Opfers Jesu. Nicht wegen unserer Reue. Nicht wegen unserer Umkehr. Nicht wegen unserer Tränen. Nicht, weil es uns leid tut. Gott begnadigt uns nur deshalb, weil Jesus Gottes Gerechtigkeit Genüge getan hat. Durch seinen Tod. Das ist das Evangelium. Und so ist Jona Gerichtsprophet, aber auch ein Botschafter der Gnade. Ohne, dass er sich dessen vielleicht bewusst ist. Gott begnadigt diese heidnische Stadt nicht einfach so, sondern bereits im Vorgriff auf das Versöhnungswerk Jesu. Das heidnische Ninive wird auch so zu einem Zeichen für das unbußfertige Israel. Die Buße Ninives, dieser Heiden, beschämt Israel, die hartherziger waren als diese Heiden. Und der Auftrag Jonas ist bereits das Zeichen für das Evangelium der Gnade und der Errettung der Menschen aus allen Nationen. Und wie reagiert Israel darauf? So wie der Jona in Kapitel 2. Vers 4, da sagt er, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Also er sagt, lieber Gott, ich habe gleich gewusst, dass du gnädig bist und den vergibst und das wollte ich nicht. Also das ist das Motiv seines Ungehorsams. Ausgerechnet die Gnade Gottes und die gönnt er den Heiden nicht. Und so ist Israel auch heute eifersüchtig auf die Gnade Gottes für die Heiden in der Gemeindezeit. Und das ist sogar Gottes Absicht, laut Römer 11, Vers 11, um das unbußfertige Israel zur Eifersucht zu reizen. Und dass die sehen, ja, was tut Gott da unter den Nationen? Sie auch anfangen, nach dem Messias zu fragen. Und so ist diese Prophetie Jonas ein Zeichen, dass Gottes Gnade in Christus siegt. Für uns und auch für das heute noch unbußfertige Israel. Nun der zweite Teil, Jonas Gebet im Bauch des Fisches als prophetischer Hinweis auf Jesus. Nun wollen wir das Zeichen des Jona betrachten auf die Person Jesu hin. Und dazu lesen wir das Gebet Jonas im Bauch des Fisches und wollen darin die Hinweise auf den Herrn Jesus entdecken und was es für uns geistlich bedeutet. Jona Kapitel 2 lese ich, Vers 1 bis 11. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Gott begnadigte Jona vor dem sicheren Tod durch Ertrinken, dem er eingreift. Und genauso sind wir in Christus gerettet vor dem ewigen Tod. Aber gleichzeitig wird Jona bestraft für seinen Ungehorsam. Die Sünde hat immer Konsequenzen, sie hat immer Auswirkungen. Sie ist nie harmlos. Wie Jona auch, haben wir keine Ausrede für unsere Sünde. Wir haben eine Sündenkrankheit. Das ist unser eigentliches Problem. In allem voran ist es unser eigenes Ich, unsere Rebellion gegen Gott, unsere Auflehnung gegen ihn. Und deshalb lasst uns nicht leichtfertig sündigen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und Jona tat das einzig Richtige. Er betete. Er betete zu dem Herrn, seinem Gott. Was tun wir, wenn wir in Dunkelheit versinken, durch unser Scheitern? Beten. Lasst uns direkt zu ihm hingehen. Beten zu unserem Herrn und Gott. Seine Arme sind immer weit offen für den Sünder. Jona schrie zum Herrn, seinem Gott. Es ist immer noch sein Gott. Er ging sofort zu ihm. Deshalb tu das auch. Sofort zu ihm hin. In aller Not, in allem Scheitern, in allem Versagen. Jona sagt, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Warum das Totenreich? Es ist im Meer versunken. Und er kam im Bauch des Fisches zu sich. Da hat er gedacht, so, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich da im Totenreich. So muss es im Totenreich sein. Also war im Bauch eines Fisches. So ähnlich muss es im Totenreich sein. Ein entsetzliches, stinkendes, finsteres Gefängnis. Kann man sich ausmalen. Und hier ist Jona wieder der Hinweis auf Jesus. Jesus starb am Kreuz. Er starb wirklich. Er ging ins Totenreich. Er kostete für dich und für mich den Tod in dieser entsetzlichen Form aus, damit wir diesen Tod nicht schmecken müssen. Daher brauchen wir keine Todesfurcht zu haben. Denn Jesus hat den Tod für uns erduldet. Jona sagt, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer. Deine Wogen und Wellen gingen über mich. Was ist seine Haltung vor Gott? Er sagt Ja zum Urteil Gottes über seinen Ungehorsam. Es ist keine Rebellion, kein Aufbegehren, kein Anklagen. Gott, wie kannst du das zulassen? Sondern er sagt Ja, Gott, du hast meine Situation herbeigeführt. Und Gott, du hast recht, dass du so an mir gehandelt hast. Und das erwartet Gott. Das heißt Umkehr, sich demütigen vor Gott, Gottes Urteil über mich, über meine Sünde recht geben. Gleichzeitig spricht Jona auch von dem, was Jesus widerfahren ist. Jesus, der Unschuldige, wurde in die Tiefe des Totenreichs geschleudert. das Meer unserer Sünden ging über ihn hinweg. Daher, lasst uns nicht verzagen, wenn wir in Krisen sind. Es sind keine Strafen Gottes. Die Strafe liegt auf Jesus, ein für alle Mal. Er hat die Todesfolge unserer Sünde schon getragen. Wir müssen sie nicht mehr büßen. Und Jona fährt fort, Vers 5. Ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona ist faktisch wie tot im Bauch des Fisches. Es gibt Krisen, in denen wir uns vielleicht mehr tot als lebendig fühlen. Und da fühlen wir uns von Gott getrennt, verlassen, verstoßen. Und dann fragen wir uns, wo ist Gott? Warum hört er mich nicht? Warum lässt er das zu? Warum antwortet er nicht? Da gibt es quälende Zweifel und Fragen, und die einen pausenlos zermürben. Und dann mach's wie Jona. Fortfahren, nach dem Tempel Gottes auszuschauen. Dennoch, und das ist das Dennoch des Glaubens, trotz aller Dunkelheit. Und der Tempel heute, der steht nicht in Jerusalem für uns, sondern im Gebet können wir zu jeder Zeit, an jedem Ort zu Gott kommen und uns an ihn wenden. Er ist immer da. Aber denk bitte auch dran, als Kind Gottes ist dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel Gottes, sagt Paulus. Jesus wohnt in dir, auch in der Tiefe. Er hat dich nicht verlassen. Und deshalb schau aus nach ihm im Gebet jeden Tag. Jona dachte nun, als er ins Meer stürzte, jetzt ist aus, jetzt bin ich tot. Ertrinken ist mein Los, ich habe es verdient. Aber Gott hat sich seiner erbarmt, er hat sein Leben gerettet. Steht dir das Wasser bis zum Hals oder vielleicht schon drüber? Denke daran, du bist gerettet, heute schon in Jesus. Wie sollte Gott dich umkommen lassen in irgendeiner Krise? Gott ist und bleibt treu. Jona schildert seine Situation seinem Gott. Vers 7, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Tod und Sterben sind endgültig. Aber Jona war noch nicht tot. Und seine Rettung, das ist ein Hinweis auf den Sieger über den Tod, Jesus Christus. Und deshalb wollen wir auch im Tal des Todesschattens immer auf den Auferstandenen schauen. Und bei allem Schrecken, der um den Jona ist, kommt er ins Danken. Er sagt, du hast mich aus dem Grab herausgeführt. Also er spricht schon der Vergangenheitsform, obwohl er noch da drin ist. Du hast mich herausgeführt. Er sieht die Rettung schon im Voraus. Und das Glaube. Nichts anderes als Glaube. Indem er sagt, dieser Zustand hier, das ist nicht mein Ende. Gott, du führst mich da heraus. Du hast mich da nicht reinkommen lassen, dass ich darin umkomme. Und dieser Dank, dieses Lob Gottes führt aus der Verzweiflung. Und deshalb lasst uns immer am Danken bleiben. Das Danken erhebt uns immer aus der Tiefe. Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. In der Gottesferne verschmachtet unsere Seele. Das ist völlig normal, wenn wir nicht bei ihm sind. Ja, es ist eine Folge von Sünde und Ungehorsam. Das lässt die Seele immer verschmachten. Sie verschmachtet in Niedergeschlagenheit, in Verzweiflung, in Angst, in Depression. Und was ist das Gegenmittel? Das Gegenmittel ist, indem wir wie Jona an den Herrn Jesus gedenken. Und wie denken wir an ihn? Im Gebet. Wir wenden uns im Gebet an ihn. Er hört unser schwaches Gebet. Es kommt vor ihn in seinen heiligen Tempel. Und warum hört Gott unser Schreien? Weil er Mitleid hat mit uns? Nein, sondern weil Jesus am Kreuz unsere Verlassenheit und unsere Gottesferne getragen hat. Er hat es selbst erlebt. Seine Seele ist dort verschmachtet am Kreuz. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jonas Erfahrung im Bauch des Fisches ist ein deutlicher Hinweis auf diese Todeserfahrung des Gottessohns Jesus. Vers 9. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Jetzt kommt die Gnade. Wie bekommen wir Gnade von Gott? Was müssen wir tun? Eigene Frömmigkeit, eigene Anstrengung, beten, ringen. Niemals. Niemals. Gnade können wir uns nie verdienen. Es ist Gottes unverdiente Zuwendung in Christus. Seine Gnade ist bedingungslos. Sie ist unabhängig von unseren Umständen. Sie ist unabhängig von unseren Gefühlen. Ja, sie ist auch unabhängig vom Maß unseres Glaubens. Die Gnade ist immer da. Sie steht uns in Christus immer zur Verfügung. Wir können sie uns nicht verdienen, aber wir können ihr wohl widerstehen. Wie widerstehen wir Gottes Gnade? Indem wir uns dem Nichtigen zuwenden. Was ist nichtig? Nichtig ist alles, was Gott nicht ist und was Gott nicht meint. Und das ist ein Götze. Götze bedeutet wörtlich nichts oder nichtig. Alles, wovon wir Hilfe erwarten, wovon wir unser Glück erwarten, wovon wir Trost und Sinn des Lebens erwarten, was nicht Gott ist, das ist nichtig. Und an erster Stelle ist das unser eigenes Ich und dass wir so verliebt sind. Und Gott widersteht dem Hochmütigen, dem widersteht Gott am meisten. Der größte Widerstand gegen die Gnade Gottes. Jona hat sich entschieden, Vers 10, ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vor dem Herrn. Die göttliche Alternative zur Ich-Umkreisung ist das Lob Gottes. Loben wir ihn alle Zeit, in jeder Lage. Lob Gottes müssen wir laut aussprechen, das ist wichtig. Wir können Psalmen dazu lesen, laut lesen oder Loblieder singen. Wenn man selber kein Instrument spielt, kann man eine CD anmachen und mitsingen. Es gibt viele Möglichkeiten. Loben wir ihn immer für seine Rettung in Christus. Und das tut Jona hier. James Sidlow Baxter, ein englischer Pastor, schreibt Folgendes. In Jonas Gebet gibt es kein Wort der Bitte. Es besteht aus Danksagung, Reue und erneuter Hingabe. Es ist ein richtiger Lobsalm, ein Te Deum, eine Doxologie. Ich kenne einen Menschen, der eine Doxologie sang, während er seinen Kopf in ein leeres Mehlfass steckte. Es war ein Ausdruck seines Glaubens, Gott werde ihn wieder mit Mehl versorgen. Doch die Meldung, jemand habe eine Doxologie gesungen, während sein Kopf und alles Übrige ebenfalls in einen großen Fisch steckte, das ist absolut beispiellos. Zitat Ende. Sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Das Lobpreis Gottes befreit die Seele von Angst und Verzweiflung. Das darf Jona erleben. Diese innere Ausrichtung auf ihn führt zu der Umkehr, dass er Gottes Auftrag gehorcht, dass er ihm gerne gehorcht. Jona bekehrt sich buchstäblich im Bauch dieses Fisches. Und so wird das Gericht Gottes, das er hier erlebt, ein Segen für ihn. Also nochmals, Gottes Gericht ist nicht nur Strafe, es dient der Zurechtbringung des Sünders. Und wir fragen oft auch, warum lässt Gott das zu? Antwort, weil er dich liebt. Er liebt dich und deshalb will er dich nicht in deinen sündigen Haltung belassen. Und dann kommt die Rettung, Vers 11. Der Fisch speit Jona aus ins Land. Jonas Rettung aus dem Fisch symbolisiert die Auferstehung Jesu. Jesus war der Erste, der dieser unentrinnbaren Macht des Todes entkommen ist, durch Gottes Macht. Und alle, die Jesus angehören, sind ebenfalls dieser Macht entrissen. Für Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir sterben, dann sind wir bei Christus, nicht mehr im Totenreich. Die Auferstehung Jesu hat dem Tode die Macht genommen. Fassen wir nochmal zusammen. Jona ist in vierfacher Hinsicht ein prophetisches Zeichen Gottes. Erstens das Zeichen für Israel des alten Bundes, das versagt hat, Gott ungehorsam war. Zweitens das Zeichen für Tod und Auferstehung Jesu, das Zentrum von Gottes Gnadenhandeln in der Heilsgeschichte. Und drittens das Zeichen für das Evangelium der Gnade, nämlich die Errettung aller Menschen aus allen Völkern, aus Gnade, durch Glauben. Und viertens ein prophetisches Zeichen für das Israel des neuen Bundes, das sich in der Endzeit wieder zu seinem Messias bekehren wird. Für uns heute als Gläubige heißt das, dass wir in allen Lebenslagen auf den schauen, der die Sünde und den Tod endgültig überwunden hat. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Amen.